Willkommen zu einer neuen Folge MT5, dem Podcast für Spieler, die sich nicht vor irgendeinem sogenannten König verbeugen. Und das ist nun der dritte Teil und damit auch erstmal der letzte Teil, bevor ich in den Urlaub gehe. Heute soll es um das Freefall gehen. Und zwar möchte ich einmal vergleichen, wie war das Freefall früher, vor der Heroes Box 1 und wie ist es jetzt? Wie lässt es sich jetzt spielen? Ist es stärker geworden? Ist es schwächer geworden? Was sind die Unterschiede? Genau, dann steigen wir mal direkt ein. Was hat sich denn geändert? Also ohne die Heroes Box 1 war man ja sehr limitiert. Man hatte zwei Commander, man hatte zweieinhalb NCUs. Und man hatte eher nicht viel Abwechslung. Das heißt, man war eigentlich darauf festgenagelt, dass Mance Raider der Commander ist. Ja, man hatte nicht viele verschiedene Attachments. Man war einfach sehr beschränkt und musste so spielen. Das heißt, auf den Gegner kamen nicht wirklich viele Überraschungen zu. Der wusste genau, was kommen wird beim Freefall und konnte sich entsprechend sehr gut darauf einstellen. Man hatte tatsächlich nur das Überraschungsmoment, den Gegner einfach mit der Unkenntnis übers Freefall zu überraschen und somit zu besiegen. Das hat sich inzwischen geändert. Das Freefall ist durch vier neue Anführer und zwei neue NCUs deutlich flexibler geworden, deutlich stärker geworden. In Kombination natürlich mit den neu erschienenen Einheiten ist das wunderbar. Inzwischen ist das Freefall sehr abwechslungsreich. Das heißt, man kann von der Elite-Armee bis zum Activation-Spam alles spielen. Man hat eine Dominanz und man kann eine Dominanz auf dem Taktikbrett etablieren. Ja, und man hat mit sechs verschiedenen Commandern sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Spielstile einzusetzen. Das heißt, die Gegner können sich nicht mehr gewiss sein, dass das Freefall jetzt immer nur nach Schema F, nach Mance Raider Schema aufgestellt wird. Was hat sich im Detail getan? Ich würde erstmal alle vier Commander besprechen, danach die Attachments, die NCUs und anschließend die verschiedenen Units. Einfach, wie ist so aktuell der Stand beim Freefall? Fangen wir mal mit der Hammer an. Noch vorweggeschoben, wir haben mal, also Marcel und ich haben mal eine Folge gemacht, wo wir die Heroes vorgestellt haben. Hört da einfach nochmal rein, wenn ihr einen groben Überblick haben wollt, was diese können. Ich gehe jetzt tatsächlich nur auf das ein, was sich beim Spielen herausgestellt hat. Also Hammer ist so, ja, bedroht die Flanken. Hammer, Commander, will einfach den Gegner ausmanövrieren, will in die Seite kommen, will dort zuschlagen, will in den Rücken kommen, will dort zuschlagen. Das heißt, Hammer Commander setzt darauf, dass der Gegner nicht die komplette Front zumachen kann oder nicht die komplette Spielfeldbreite zumachen kann. Das Problem ist, wenn der Gegner genau das macht, und das kann er auch schon mit vier oder fünf Combat Units, dann habt ihr ein Riesenproblem, weil Hammer keine Werkzeuge hat, um frontal durch eine Gegner-Unit, durch eine mittelmäßig stabile Gegner-Unit durchzubrechen. Ich hatte zum Beispiel den Fall, dass mein Gegner, ein Nightspot-Spieler, seine Sworn Brother-Units einfach so hingestellt hat, dass niemals an keiner Stelle eine Infanterieeinheit in die Flanke gepasst hat. Das heißt, die Units waren so aufgestellt, dass sie maximal 4,9 Zoll voneinander entfernt waren. Das heißt, man kann auch mit ihrer Taktikkarte, die es einem erlaubt, frontal zu chargen und sich in die Seite stellen, niemals in die Flanke kommen. Man kann ihre Order, die sie hat, womit sie drei Attacken und einen Vulnerable Token bei einem Flanken- oder Rückenangriff austeilt, nicht nutzen, überhaupt nicht nutzen. Das heißt, ihr spielt quasi normales Freefall und ihre Taktikkarten sind wertlos. Wertlos, weil ihr auch das Marschieren, also das kostenlose Marschieren bei einem Angriff, nicht nutzen könnt, weil wo wollt ihr hinmarschieren? Ihr könnt dem Gegner nicht in die Flanke marschieren, ihr könnt nicht an der gegnerischen Linie vorbeimarschieren. Ihr könnt auch nicht frei positionieren nach einem Angriff. es bringt euch einfach nichts, weil ihr steht in einer Schlachtreihe, euch steht eine Schlachtreihe gegenüber und ihr könnt einfach nur frontal angreifen. Mehr nicht. Und das kann das Freefolk nicht so gut. Genau, es gibt keine Synergien leider mit Jarl, oder was heißt, doch, es würde Synergien mit Jarl geben. Also Jarl ist das Attachment, was eine Einheit erlaubt, aus der Flanke zu kommen. Es würde Synergien ergeben, weil man dann natürlich einen einfachen Flanken- oder Rückenangriff machen kann. Das Problem ist natürlich, dass die liebe Hammer gerne das Pferdchen, also das Manöversymbol, besetzen möchte, einfach auch um ihre Taktikkarten zu spielen, also frontal chargen und in die Seite stellen. Und das beißt sich natürlich ein bisschen mit Jarl. Darum finde ich, ist das nicht so eine gute Synergie. Insgesamt finde ich Hammer als Commander so lala, einfach weil ein guter Gegner sie auskontern wird und sie dann ihre Stärken nicht ausspielen kann. Das heißt, könnt ihr auch ohne Commander spielen. Als nächstes Rattleshirt. Rattleshirt ist interessant, wenn man gute Einheiten hat, also eher mehr elitäre Einheiten, Follower of Bones, The Bone Lords Chosen oder Fen Warriors. Da ich finde, dass die Einheiten, die er ins Feld führt, wo man seine Taktikkarten anlegen will, was aushalten müssen. Also eine Raider Unit stirbt potenziell von einem gegnerischen Charge von Cutthroats, was auch immer. So, und das sollte nach Möglichkeit bei Rattleshirts Taktikkarten nicht passieren. Das heißt, man möchte eigentlich eine relativ gute Einheit mit 8 Attacken oder so im Profil, möchte den Gegner angreifen, damit macht man dann eine Schlachtreihe weg, legt eine seiner Taktikkarten an und dann wird die Einheit potenziell einfach immer besser. Das heißt, Rattleshirt möchte eigentlich in einer Armee stecken, wo die Einheiten viel Schaden machen, etwas länger überleben, auch mal geheilt werden. Und damit baut man quasi so eine Art Todesstern auf und fräst sich durch den Gegner durch. Das entspricht aktuell, finde ich, noch nicht unbedingt der Stärke des Freefolks. Darum finde ich Rattleshirt aktuell als Commander nicht sehr gut. Er ist spaßig, aber ich finde ihn nicht sehr gut. Dann kommen wir zum lieben Styr. Seine Taktikkarten finde ich besonders gut für elitärere Units. Das heißt, man hat irgendwie einen Grundstock aus günstigen Units und spielt dann seine Taktikkarten aber primär auf gute Units, also auf Fans oder auf Follower of Bones oder vielleicht auch auf Cave Dweller. Genau. Ansonsten seine Fähigkeit ist aktuell noch eher mau. Ich denke, wenn dann die Fans raus sind, ist Stalwart und die Fähigkeit, Wunden auszuteilen, wenn man selbst Schaden erleidet, ziemlich gut. Also da lohnt sich dann auch das Heilen. Darum denke ich, Styr braucht einfach seine Fans. Kommen wir zum Reaper. Der Reaper ist aktuell ja mein absoluter Lieblingscommander. Er hat sehr starke Fähigkeiten. Das heißt einmal die zusätzlichen 2 Wunden, die er einer gegnerischen Einheit austeilt, die einen Paniktest versaut, also einer gegnerischen Unit, die engaged ist, die im Nahkampf befindlich ist, finde ich sehr stark. Vor allem kombiniert mit Cave Dwellern, weil man stellt ihm meinetwegen selber eine Cave Dweller-Einheit, charged jemanden, die Einheit verpatzt ihren Paniktest, verliert 2 zusätzliche Wunden, eine andere Cave Dweller-Einheit rutscht rein, verpatzt wieder den Test, vor allem da ja der Reaper auch wiederholen lassen kann und dann sind das nochmal 2 zusätzliche Wunden. Also das finde ich sehr stark. Zusätzlich finde ich seine Taktikkarten extrem stark. Sie sind nützlich für jede Einheit im Freefolk. Jede Einheit bis auf die Riesen. Ansonsten, jede Einheit profitiert davon. Also +3 Attacken und Fisches ist richtig stark. Automatisch Treffen ist bei zum Beispiel Cave-Dwellern richtig stark. Oder wenn man weakened ist, finde ich diese Fähigkeit einfach richtig klasse. Ein sehr großer Vorteil, den ich am Reaper sehe, ist, dass man frontal Schaden machen kann. Das heißt, sowohl seine Taktikkarten als auch seine Fähigkeiten sorgen dafür, dass man auch mal in eine Schlachtlinie oder auf eine Schlachtlinie zulaufen kann, dort reinchargen kann und dem Gegner Schaden macht. Das ist das, was ich am Anfang bei Hammer gesagt habe, was Hammer nicht kann. Das kann der Reaper. Klar, er ist besser, wenn man die Units in die Flanken kommen lässt, aber frontal hat man eben auch die Möglichkeit, mal eine Unit wegzumachen, somit ein Loch in die gegnerischen Linien zu reißen, um dort durchzuschlüpfen. Ich finde, er hat Synergien mit den Cave Dwellern. Also Cave Dweller passen sehr gut in sein Konzept. Panik austeilen, Schaden austeilen. Ja, Cave Dweller sind einfach perfekt für ihn. So, kommen wir jetzt zu den alten Commandern. Mance Raider stinkt inzwischen. Also Mance Raider war vorher der Commander to go, einfach wegen den Einheiten. Es gab noch Raider, das heißt, man diese Verbesserung des Moralwertes auf 6 hat sehr viel gebracht. Inzwischen ist es so, dass seine Taktikkarten gegen die anderen Commander abstinken. Mance Raider hatte eigentlich nur eine sehr gute und eine Solala-Taktikkarte und eine, die total nutzlos war. Die anderen Commander haben jetzt größtenteils sehr sinnvolle Taktikkarten. Das heißt, von den Taktikkarten her ist der Mance schon mal unterlegen. Seine Fähigkeit ist inzwischen auch nur nützlich, wenn man viele Raider oder Trapper spielt. Die Fans haben 6er Moral, da bringt seine Fähigkeit nichts. Die Follower of Bones haben 7er Moral, da bringt seine Fähigkeit so gut wie nichts. Die Cave Dweller haben 4er Moral, da bringt seine Fähigkeit überhaupt nichts. Ja, das heißt, Mance ist aktuell eigentlich nur in einer wirklichen Spamliste sinnvoll. So, und Tormund Giantsbane. Als Commander, finde ich, kommt er inzwischen wieder ein bisschen in Mode. Da er jetzt Units hat, wo er sinnvoll ist, also zum Beispiel in Cave Dwellern, den gibt er Thundering, was sie gut macht. Ich weiß, sie haben das schon, aber da können sie zum Beispiel Thundering und Vicious kombinieren. Cave Dweller sind aber nicht so die Einheit, die ich für optimal halte. Ich denke, Tormund ist besser, wenn man ihn zum Beispiel in Fans reinspielt oder stellt oder auch in Follower of Bones. Seine Taktikkarten unterstützen auch ganz gut die Riesen, einfach wegen der Heilung. Das heißt, Tormund sehe ich aktuell in einer Riesen- plus etwas elitärere Einheitenliste. Also da ist er durchaus sinnvoll. Ich denke, man könnte Dweeper in Armeeliste A und Tormund in Armeeliste B spielen, einfach für die Varianz. So, was haben wir denn für Attachments? Wie gesagt, Hammer Commander finde ich nicht so prall, aber Hammer als ein Punkt-Attachment finde ich ist eigentlich immer ein Must-Buy. Ein freies Manöver ist richtig stark. Zusammen zum Beispiel mit Lady Well hat man 2 freie Manöver, zusammen mit Swift Advance 3 freie Manöver auf einer Unit. Da kann man schon mal quer übers Feld fliegen und irgendeine Einheit in der gegnerischen Aufstellungszone in die Flanke reinchargen. Also Hammer Attachment muss man einfach dabei haben. Rattleshirt, also das 2-Punkte-Attachment, finde ich nett, weil man zum Beispiel über die Schwerter chargen kann. Finde ich oder halte ich aktuell mit seinen 2 Punkten noch nicht für immer sinnvoll. Also man kann ihn mitnehmen, wenn es reinpasst, aber in den meisten Fällen kann man die 2 Punkte sinnvoller investieren. Der Reaper mit seinen 2 Punkten. Wenn man die Armeeliste ringsum aufbaut, ist er ziemlich cool. Also wenn man zum Beispiel Follower of Bones hat oder Cave Dweller oder so, ist er schon cool, weil er eine günstige Einheit mit schlechter Moral, also zum Beispiel Raider oder Trapper, moralimmun macht und andere Einheiten unterstützt durch den wiederholbaren Paniktest. Also der ist cool, der ist besonders in einer Follower of Bones Liste cool und er ist vor allem dann auch in den neuen Missionen oder in Missionen wie Dance of Dragons und in dem neuen Feast for Crows wird er ziemlich cool sein. Also da ist er dann schon fast gesetzt. Dann haben wir noch die gute Ygritte. Ygritte finde ich aktuell noch nicht für so sinnvoll. Ihre Fähigkeit, auf 3 plus ein gegnerisches Attachment zu töten, ist nett, vor allem weil man es im Fernkampf anwenden kann. Das Problem ist allerdings, dass man das nur einmal machen kann. Jamie zum Beispiel kann das immer machen und teilt auch noch eine Wunde gegen Infanterieeinheiten aus. Ygritte kann das nur einmal machen. Ja, finde ich nicht so stark. Zusätzlich ihr 3 Zoll Shiften halte ich ebenfalls für nicht stark, weil man aktuell einfach keine Einheit hat, wo sie sinnvoll das ausnutzen kann. Also es gibt keine Einheit, die massiven Fernkampfschaden austeilt, wo man dann gerne 2 Punkte Attachment reinstellen möchte. Ja, ich kann sie nicht empfehlen. Jarl, das ist der Typ, der über das Manöverfeld eine Einheit von der Flanke kommen lässt. Ihn finde ich sehr nett. Setze ihn gerne in eine Einheit Raider ein, damit wird das eine 5-Punkte-Unit und man beeinflusst den Gegner damit. Wenn der Gegner weiß, oh Gott, da könnte was von hinten kommen, das taucht einfach hinter meinen Linien auf und ich kann da nicht drauf reagieren, weil der Gegner einfach nochmal aktivieren kann, im Gegensatz zu zum Beispiel Brynten Outrider, kann ihn das massiv stören. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn der Gegner keine Kavallerie hat, mit der er dann das freie Manöver und den Charge machen kann. Ja, von daher, Jarl in Raidern ist eine sehr nette Spielerei. Vor allem, wenn man zum Beispiel den Reaper als Commander spielt und einfach nochmal +3 Attacken und Wishes draufknallen kann, dann ist er äußerst nett. Also die Einheit kann wirklich viel Schaden machen. Falls der Gegner, oder falls man die Einheit nur zum Stören nehmen will und den Gegner beschäftigen will, kann man das auch machen. Sie gibt nämlich keinen Siegpunkt ab. Damit kann man die auch einfach mal hinten reinbringen. Der Gegner, zum Beispiel gegnerische Crossbows oder Bogenschützen oder irgendwas, bedrohen. Der Gegner muss sich drum kümmern. Ist eine Aktivierung, die man da vom Gegner abzieht. Ja, und der Gegner muss sich dann vielleicht nach hinten positionieren. Man hat wieder Zeit gewonnen. Also, den nehme ich sehr gerne mit. Turm und Giants bin als 2-Punkte-Attachment. Lohnt sich aktuell nicht so richtig, weil das Thunder Ring und Vulnerable beim Charge für 2 Punkte lohnt sich in nicht vielen Einheiten. Also man könnte es in Cave Dweller reinpacken, aber die haben einfach schon Thunder Ring. Man könnte es in Follower of Bones reinpacken mit 8 Attacken. Da lohnt sich auf jeden Fall schon mehr. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber aktuell, wie gesagt, für 2 Punkte kann man dann wahrscheinlich eher andere Dinge investieren, die sinnvoller sind. Dann haben wir noch den Cave Trailer Alpha. Der teilt einen Panik-Token aus, wenn er erfolgreich charged. Habe ich ein paar Mal probiert, muss ich sagen, auch der lohnt sich nicht so wirklich. Man charged einfach zu selten, weil die Einheiten nicht stabil genug sind. Das heißt, man charged und dann irgendwann wird die Einheit aufgerieben. Das heißt, man kommt vielleicht so auf 1 bis 2 ausgeteilte Panic-Token pro Cave Dweller Alpha im Spiel. Das finde ich jetzt nicht so super prickelnd. Also dann kann man das lieber weglassen. Also, wenn man noch Punkte übrig hat, klar, kann man Cave Dweller Alpha nehmen. Ansonsten lieber noch ein NCU oder so. Ja. Dann kommen wir auch direkt zu den NCUs. Lady Well ist die alte geblieben. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich in den meisten Fearfolk-Armeen extrem sinnvoll ist, einfach weil man den Speed möchte, diese freie Aktivierung dann nochmal zum Schluss, also ja, die freie Aktivierung zum Schluss oder das freie Manöver als drittes Taktik-Boardfeld, was man besetzt, ist sehr nett, gebündelt mit vielen Activations, weil man dann nochmal einen freien Charge vielleicht durchkriegen kann auf den Gegner oder sich in die Flanke manövrieren kann. Also Lady Val ist eigentlich bei mir fast immer gesetzt. Man's Raider, das 4-Punkte-NCU, finde ich sehr stark. Ist bei mir eigentlich auch fast immer gesetzt. Einfach weil das eine Möglichkeit ist, als Fearfolk-Spieler Kontrolle aufzubauen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Great Axe-Unit habt oder so, die euch gegenübersteht und die euch einfach noch fertig machen würde, könnt ihr die A am Anfang des Spiels verlangsamen, sodass der Gegner nicht schnell genug auf die Missionsziele vorrückt oder euch nicht schnell genug bedrohen kann. Und dann, wenn es wirklich brenzlig wird, wenn es ans Kämpfen geht, schmeißt ihr einfach 3 Condition Token drauf, Man's Raider drauf, damit negiert ihr die Fähigkeiten der Gegner und dann macht er sie platt. Also so ein bisschen wie Tywin als NCU. Also einfach mal einen Gegner aus dem Spiel nehmen, verlangsamen, ja, da macht sich der Mans wirklich ganz gut. Und ich finde, das braucht man, um Einheiten, die für das Freefolk oder für die Armee bedrohlich sind, zu schwächen bzw. komplett auszuschalten. Der gute Styr ist für mich auch meistens gesetzt, weil man damit einen sicheren Schaden machen kann. Das heißt, auch schlechte Einheiten wie Raider oder so können an starken Einheiten wie Flayed Man sicher Schaden machen. Die W3 Hits, die man abbekommt, stören nicht großartig. Ja, die stören einfach nicht. Das kann man verkraften. Man macht sicheren Schaden, man sorgt für Paniktests. Ich finde es klasse. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Karte oder das NCU natürlich auch auf Gegner anlegen kann. Und somit bedroht man zum Beispiel auch Scorpions oder Wölfe oder irgendwie sowas in der Richtung, die sich vielleicht hinten verstecken. Da muss der Gegner darauf reagieren, muss gegebenenfalls mal eine Heilung drauf werfen. Ja. Und ihr könnt zum Beispiel einen Scorpion schon mal schwächen, bevor er charged. Normalerweise ist es so, dass ein Scorpion einen Angriff von zum Beispiel Cavetrillern gerade so überlebt. Wenn aber vorher schon ein oder zweimal Styr drauf gelegen hat, dann macht er ihn auch mit einem Charge weg. Kommen wir zum Craster. Craster spielt bei mir nur noch in den seltensten Fällen mit. Das heißt, wenn man mal Heilung bei zum Beispiel Elite-Einheiten möchte oder wenn man Riesen einsetzt, ist er gut. Ansonsten braucht man dieses Ersetzen von Feldern eigentlich nicht. Das macht Ygritte schon, das macht Lady Ball. Genau, darum, Craster würde ich nur mitnehmen, wenn ich zum Beispiel Bone Lords Chosen spielen würde, Fans spielen würde oder wenn man Riesen spielt. Dann kommen wir auch schon zu Ygritte. Ygritte ist in meinen Augen die schlechteste NCU des Free Forks. Ihre Fähigkeit, ein gegnerisches Attachment auszuschalten, ist nett. Das Problem ist, dass der Gegner in den meisten Fällen einfach, also wenn es wichtig wird, wenn es drauf ankommt, einfach eine Taktikkarte abwirft, beziehungsweise eine zufällige Taktikkarte abwirft und dann der Effekt von Ygritte verschwindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner dadurch eine fürs Spiel wichtige Taktikkarte verliert, ist halt sehr gering. Ja, da finde ich einfach alle anderen NCUs deutlich stärker als Ygritte. Die 3 Punkte für Ygritte würde ich nicht ausgeben. So. Kommen wir zu den Units. Die altehrwürdigen Raider sind für mich immer gesetzt. Der Grundstock ist bei mir eigentlich 4 Units Raider, wenn ich mit Elite-Einheiten spielen will, und 6 Units Raider, wenn ich eine Massearmee spiele mit 10 bis 11 Activations. Die sorgen für Bot-Control, die sorgen für viele Aktivierungen, die sorgen für billige Lebenspunkte, die ich über Regroup and Reform in andere Units stecken kann. Ja, ist einfach eine super solide Einheit für 3 Punkte. Die Trappers haben in meinen Augen zu wenig Kampfkraft. Also sowohl beim Chargen als auch im Fernkampf machen die einfach nicht viel. Die sind noch nicht mal störend. Das heißt, das Einzige, was sie machen, sind die Traps. Und die Traps kann man oft nicht wirklich zur Geltung bringen, weil der Gegner zu weit weg ist, weil der Gegner schon im Nahkampf gebunden ist und so weiter und so fort. Außerdem sind sie natürlich auch moralanfällig. Also ich finde ihr Output ist geringer als der von Raider, dafür sind sie aber einen Punkt teurer. Ja, wenn es viele Wölfe geben würde, klar mitnehmen, wenn es viele Solo-Units gibt, mitnehmen, aber aktuell sehe ich den Nutzen von Raidern, von Trappers nicht. Also maximal zum Auffüllen für noch eine Aktivierung, aber ansonsten kann man sie ruhig weglassen. Spare Wives. Habe ich einfach nur dahinter geschrieben. Müll. Also, es gibt keinen Grund, warum man Spare Wives einsetzen sollte. Es gibt einfach keinen Grund. Man kann Raiders nehmen und dort einen Turm und Giants Bane das Attachment reinstecken. Man kommt auf die gleichen Punkte und die Raiders sind besser. Man kann statt Spare Wives Cave Trailers nehmen und die sind besser. Also ja, es gibt keinen Grund, Spare Wives einzusetzen. Außer, dass die Modelle natürlich ziemlich cool aussehen. Die Cave Dweller, in meinen Augen sind die Cave Dweller das Arbeitstier einer Free Folk Armee. Das sind die, die den Schaden machen. Das sind die, die so schnell sind, dass sie einfach mal übers Spielfeld flitzen und irgendeine wichtige Einheit rausnehmen. Das sind die, in die man einen Commander reinpackt, damit der nicht durch Moral weggesniped wird. Das sind, ja, das sind einfach die Arbeitstiere. Das sind die, die wirklich so das Spiel gewinnen, von hinten vorschießen, Arbeit erledigen, Dinge tot machen. Riesen. Riesen sind in meinen Augen nett, wenn man gegen Lannister spielt, wenn man gegen gute Rüstung spielt, sind sie cool. Ansonsten sterben sie einfach zu schnell. Also wenn Sundering ankommt, von zum Beispiel Sworn Brothers, von Knights of Castle Rock oder automatische Wunden von Starks, dann halten sie einfach nicht genug aus. Für ihre 7 Punkte sterben sie zu schnell. Der Schaden, den sie austeilen, ist natürlich sicher und gut gegen Einheiten mit guter Rüstung, aber ja, er ist nicht konstant. Ja, es ist einfach zu stark von der gegnerischen Armeeliste und den Taktikkarten beim Gegner abhängig. Also, wie gesagt, gegen Lannisters kann man es machen, gegen alles andere würde ich sagen, sterben sie einfach zu schnell. Die Follower of Bone, da habe ich ehrlich gesagt noch kein richtiges Konzept gefunden, was irgendwie funktionieren könnte. Das Problem ist, dass die halt 7er Moral und nur 5er Rüstung haben, also sie halten nur minimal mehr aus als Raider, haben 2 Attacken mehr als Raider, kosten aber doppelt so viel. Vielleicht sind es in den neuen Missionen gut, wenn es darum geht, dass dass Moraltests oder Paniktests verpatzt werden, dann, um das Objective fallen zu lassen, dann sind sie vielleicht gut, aber aktuell sehe ich noch nicht so eine richtige Anwendung für die. Also ich weiß noch nicht, wie man die sinnvoll einsetzen kann. Also ich merke gerade, ich habe natürlich auch noch Attachments vergessen. Entschuldigung, schiebe ich direkt nach. Und zwar der Spearwife Matriarch. Die Matriarchin finde ich spannend für zum Beispiel Fans, die noch kommen. Aber ein Punkt, die meisten Einheiten, die von irgendwas gecharged werden, sind schon so tot, dass man den Charge-Bonus, um nochmal zu chargen, eigentlich nicht braucht. Also finde ich nicht so super sinnvoll. Man hat auch oft nicht die Rückzugsvektoren, weil man so eng steht. Also oft kann man sich gar nicht zurückfallen lassen, weil man keinen Platz hat, die Unit sinnvoll zu platzieren. Der Raid Leader verliert in meinen Augen immer mehr an Bedeutung gegenüber den anderen Einpunkte-Attachments oder gegenüber den anderen Attachments, weil man die gleiche Einheit anchargen muss, also weil man die gleiche Einheit angreifen muss. Dieser One-Two-Punch ist einfach nicht so sinnvoll. Früher, wenn es darum ging, schnell auf Objectives zu kommen, cool, aber inzwischen hat sich der Spielstil, finde ich, von FreeFog ein bisschen geändert. Man muss nicht mehr möglichst schnell auf Missionsziele kommen und hoffen, dass man einfach langsamer stirbt, als man Punkte generiert. Raid-Leader sind, denke ich, überholt. Okay, kommen wir zur Armee insgesamt. Also ich finde, das FreeFog spielt sich aktuell am besten, wenn man so mit 10 bis 11 Activations spielt. Das sind ja so 2 bis 4 Activations mehr als der Gegner. Spielt sich dann sehr komfortabel, weil man einfach, wenn der Gegner schon fertig ist und sich positioniert hat, am Ende sehr viel Positionierung und eventuell eben noch Angriffe durchführen kann. Mit der Bewegung von Hammer, mit dem freien Manöver von Lady Vile. Einfach nochmal Units in Position bringen und chargen, ohne dass der Gegner darauf reagieren kann. Also es ist ziemlich cool. Darum, 11 Activations fühlt sich wirklich gut an. Ich nehme normalerweise 2 bis 3 NCUs mit, einfach weil man relativ günstige NCUs hat, kann man das Spiel, wie es die Lannister spielen, gut mitspielen. Da man auch Lady Vile hat oder Craster, der eine Fähigkeit oder der ein Feld ersetzt, stört es auch nicht, wenn man dann das letzte Feld, wenn man zum Beispiel in der ersten Runde noch die Schwerter übrig hat oder wenn irgend so ein Feld übrig bleibt, was man eigentlich gerade nicht braucht. Also man kann es immer so hinbiegen, dass es nochmal sinnvoll wird. Ja, und ich finde an der Armee gut, dass man sehr gut Positionsspiel betreiben kann. Also stark ist die Armee, wenn man nicht einfach nur head-on auf den Gegner zurennt und reinkracht, sondern sich viel positioniert, schön in Stellung bringt, den Gegner vielleicht auseinanderzieht und dann konzentriert sich Units rauspickt, dort reinchargt, die kaputt macht, in den Rücken manövrieren, Löcher in den gegnerischen Linien schlagen, dort durchflitzen. Also ja, einfach seinen Schwerpunkt mit Masse setzen und dort reinkrachen und den Gegner kaputt machen, von einer Seite zur anderen auflösen. Das machen sie wirklich gut, das macht Spaß. Das sind so, ja, da kann die Armee einfach richtig Spaß. Was sind so die Probleme? Also ich finde, Lannister-Listen, und zwar wenn es so aggressive Lannister-Listen sind, wie Gregor oder Ramsay, sind ziemlich böse fürs Freefolk. Einfach, wenn man dort Mountainmen drin hat oder Cutthroats, die lösen halt eine Einheit vom Freefolk in einer Runde auf. Und wenn man dann zum Beispiel sowas noch mit Overrun oder so von Gregor hat, dann sind es auch mal zwei oder drei Einheiten mit der Order. Also das kann richtig dolle wehtun. Ja, darum hat man da wirklich Probleme. Da muss man tatsächlich darauf achten, dass man einfach keine Freefolk-Einheit exponiert. Das heißt, schön in der Schlachtlinie bleiben und ihn kommen lassen. Also darauf warten, dass er in unsere Schlachtlinie reinkracht. Dann kommt er nicht wieder weit genug weg und dann könnt ihr diese Einheit auspicken und euch darauf konzentrieren. Besser ist es aber noch, einfach diese vielen Activations auszunutzen und dann am Ende einer Runde eben mit zwei Units oder so konzentriert auf eine gegnerische Units vielleicht sogar in die Seite positionieren, sodass er danach ja, viele schlechte Wahlmöglichkeiten hat, dass er entweder das Manöverfeld nehmen muss und sich auf euch ausrichten muss, wie auch immer. Also, dass ihr seine Schlachtlinie aufbricht, das muss immer das Ziel sein, gegen solche Listen, gegen solche aggressiven Listen. Bei Starks, finde ich, sind die Great Axes sehr unangenehm fürs Freefolk, einfach weil Executioner's Fury ist es nicht, ist es diese 8 Attacken und jeder verpatzte Rüstungswurf führt zu einem neuen Rüstungswurf, das wird euch sicher pro Charge eine Unit töten. Die müsst ihr rausnehmen und das geht in meinen Augen am besten mit Man's Raider oder eben auch wieder mit den Überhangaktivierungen konzentriert reinchargen, Moralschaden machen, runtergrinden, relativ schnell runtergrinden, am besten im Doppelturn. Ja, und dann habt ihr die eventuell auch in einer Runde platt gemacht, bevor die überhaupt zum Zuschlagen kommen. Night's Watch ist fies, weil die Spawn Brothers sehr viel aushalten und weil die den Skorpion drin verstecken können. Der Skorpion ist auch prädestiniert dafür, inklusive Moraltest einfach mal in einer Runde eine Einheit von euch aufzulösen. Die Spawn Brothers halten relativ viel aus, teilen auch viel aus. Darum ist es schwer, dort einzubrechen. Da müsst ihr auch wieder probieren, konzentriert auf eine Unit, bumm, durchbrechen und dann die Schlachtlinie des Gegners von der Seite irgendwie auflösen. In meinen Augen ist eigentlich die Night's Watch so der schwierigste Gegner. Also Night's Watch ist tatsächlich am schwierigsten zu knacken mit dem Freefolk. Das sind so zumindest meine Erfahrungen. So, gibt es denn irgendwelche News zum Freefolk? Ja, gibt es. Und zwar wurden die Fens gespoilert. Also das ist so eine Art Elite-Einheit, die sehr diszipliniert ist, die gut ausgebildet ist, gut ausgerüstet ist. Die haben Bronze-Rüstung und Bronze-Waffen und das schlägt sich auch in deren Profil nieder. Das heißt, es ist eine Unit, die mit 4er Rüstung kommt. Das ist vollkommen okay, für Freefolk ist das echt gut. 8 Attacken im Profil, trifft auf 4+, 5er Bewegung, 6er Moral. 6er Moral ist für Freefolk natürlich richtig gut. Das Tollste sind aber die Fähigkeiten. Also zum einen haben die Fähigkeit, dass sie den Bonus durch einen Charge bzw. durch Flanken- und Rückenangriffe ignorieren. Das heißt, der Gegner darf seine Würfe nicht free rollen und er kriegt einfach keine Boni, wenn er euch im Rücken oder in der Flanke steht. Das ist schon mal sehr nett. Zum anderen könnt ihr aber auch dafür sorgen, dass der Gegner euch angreifen muss. Das heißt, wenn sich eine gegnerische Einheit in Short Range zu euch aktiviert, muss der Gegner einen Moraltest durchführen. Und wenn er diesen verpatzt, muss er euch chargen. Dann muss er diese Einheit Fans chargen. Damit könnt ihr natürlich Gegner von Missionszielen runterziehen. Damit könnt ihr Gegner aus Schlachtlinien rausziehen, wo ja das Freefolk Probleme hat, frontal zu kämpfen. Und könnt ihn dann mit anderen Einheiten einkreisen und selber an der Flanke angreifen. Also ich denke, die Fans sind ein Werkzeug, was euch noch einen ganz anderen Spielstil ermöglicht. Ein Werkzeug, was bis jetzt im Freefolk gefehlt hat. Also Fans werden viel Arbeit leisten können, also sehr gute, euch so gute Dienste leisten können. Richtig eingesetzt, könnt ihr den Gegner aufbrechen und euch einen, ja, ein Einfallstor ermöglichen. Zusammen mit den Fans kommt der Chosen of Styr. Das ist ein Punkte-Attachment, was einen Weaken-Token verteilt in Long Range, sobald die Einheit, in der er drin steht, aktiviert. Also quasi ein Tyrion Lannister Commander für einen Punkt. Finde ich aktuell das beste Attachment. Ja gut, nach Harmer. Also das zweitbeste Attachment. Davon einfach ja, 2 bis 3 irgendwie in euren Raidern oder so verteilen. Also macht richtig Spaß, denn ein Weaken-Token sind die Rüstung des Freefolks. Wenn ihr davon jede Runde oder ja jede Runde 2 bis 3 raushaut, ist der Output des Gegners so stark reduziert, dass ihr dieses Attrition Battle, also diesen Abnutzungskampf, deutlich eindeutiger gewinnen könnt. Also ich denke, es lohnt sich einfach mal 3 Units oder 3 Einheiten, 3 Boxen Fans zu kaufen, einfach nur, damit man 3-mal den Chosen of Styr hat. Wird in Zukunft, denke ich, ein Auto-Include sein. Das ist ein richtig tolles Attachment. Zusammen mit den neuen Missionen, die habe ich ja in der letzten Folge vorgestellt, wird das Freefolk in meinen Augen stärker, immer stärker werden. Die neuen Missionen sind ziemlich gut fürs Freefolk. Also zum einen natürlich Feast for Crows, weil man nicht mehr so einfach so viele Siegpunkte abgibt und im Gegenzug ziemlich coole Mechaniken hat, um den Gegner Paniktests verpatzen zu lassen, beziehungsweise weil man auch mal eine Einheit opfern kann, um ein Missionsziel in die eigene Spielfeldhälfte zu schmeißen. Das ist ziemlich cool. Und bei den anderen Missionen, wo es um das Halten von Missionszielen geht, ist das Freefolk natürlich auch sehr gut, weil es A, mehr Aktivierung hat und damit am Ende einer Runde nochmal den Gegner anchargen kann, ihm vielleicht eine Reihe wegnehmen kann und damit das Objective contestet. Und weil es dann deutlich mehr um Schlachtrennen geht und das Freefolk in Summe einfach mehr Schlachtrennen hat als der Gegner, also mehr Bodies hat. Also ich denke, diese Missionen werden ziemlich cool fürs Freefolk sein, auch wenn sich der Spielstil massiv ändert. Das heißt, es geht nicht mehr darum, möglichst schnell auf Objective zu kommen, dann möglichst lange am Leben zu bleiben, um genug Punkte zu machen, sondern man wird dann eher abwartend spielen müssen. Das heißt, man wartet, bis der Gegner aufs Missionsziel gegangen ist, um ihn dann massiv zu schädigen oder darunter zu wischen. Nicht mehr, hier, ich bin erster drauf und gewinne dadurch das Spiel, sondern, hey, ich habe mehr Aktivierung als du. Wenn du aufs Missionsziel kommst, dann schlage ich dir die Einheit kaputt und du machst dort keine Punkte. Also das ist schon ziemlich cool. Genau. Also es ist eine sehr spannende Zeit fürs Freefolk. Ich denke, jetzt schon mit der Hero Box 1 ist Freefolk deutlich stärker geworden. Es wird durch die kommenden Releases, also durch die Fans, die hoffentlich im September kommen, immer noch stärker. Zum Jahresende, wenn dann 1.5 kommt, wieder stärker. Also wer Freefolk jetzt spielen lernt, hat eine sehr spannende Armee und dann auch durchaus schlagkräftige Armee im Schrank stehen. Ja, und wird damit viel Spaß haben. Das war's für heute. Also ich sehe gerade, ja, meine Notizen sind zu Ende. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder irgendwie sowas. Man hört sich dann in ein paar Wochen, denke ich, wieder. Ich hoffe doch, dass ich dann einen Gast begrüßen kann, der sich mit mir über Freefolk unterhält, ja, und euch noch ein bisschen neuen Content liefern kann. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Gehabt euch wohl. Tschüss.